Warum macht uns das Verliebtsein lebensunfähig? Ist romantische Liebe ein Luxusprodukt der Moderne? Werden wir Sexualität künftig aus Beziehungen herauslösen?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 7. Etappe auf unserer Reise zur Liebe von morgen. Die Evolution ist schuld. Sie hat uns die Triebfeder des Verlangens eingepflanzt, das mit einem Hormonrausch die Arterhaltung sicherstellt und mit Bindungsstoffen dafür sorgt, dass die Nachkommen auch überleben. Das kultivierte, soziale Tier Mensch hat sich in diese evolutionären Mechanismen zu eigen gemacht, daraus komplexe Beziehungsmuster konstruiert, Fortpflanzung weitgehend von Sexualität getrennt. Der Besuch beim Wiener Hormonspezialisten Johannes Huber in Folge 6 hat da einiges an Ernüchterung gebracht in Sachen Romantik, der Liebe aber gleichzeitig auch eine sehr archaische Tiefendimension verpasst. In dieser Folge gehen wir von den archaischen Mechanismen in die Realität von Beziehungen. Es geht heute also um den Alltag. Mit diesen Fragen zur Wirklichkeit von Beziehungen sind wir in der Praxis von Claudia Wille-Helbig in Wien-Döbling. Die Sexualtherapeutin hat schon vielen Paaren durch diverse Hormonstürme geholfen, sie begleitet. Wie lange dauert sie bei den meisten Paaren an, diese erste Phase des Verliebtseins?
Das ist sehr unterschiedlich lang. Die Weltgesundheitsorganisation sagt 3 Jahre Maximum. Ich würde sagen so von 9,5 Wochen, so wie dieser alte Film mit Kim Basinger, bis 3 Jahre. Und es entlieben sich nicht beide gleichzeitig schnell, was es auch schwierig macht. Aber Verliebtsein ist so ein Zustand wie, wir sind eins, ich bin du, du bist ich. Das ist ein Wir-Zustand, der ähnlich zu vergleichen ist wie die ersten Monate eines Säuglings mit der Mutter, wo er auch noch nicht unterscheiden kann, du und ich. Es ist einfach wunderschön und es gibt nichts, was uns trennt. Und das Trennende, nämlich die unterschiedlichen Eigenschaften, sind halt die Herausforderungen einer Beziehung.
Claudia Wille-Helbig ist mit dieser Analogie noch viel näher dran an der Evolutionsbiologie, als ich vermutet hätte. Dieser Zustand der Einheit zwischen frisch Verliebten und die Parallele zur frühen Mutter-Kind-Beziehung ist dabei besonders spannend. Hat doch auch der Hormonspezialist Johannes Huber diese Verbindung herausgestrichen. Dass die körperliche Bindung zwischen Mutter und Kind eine der Keimzellen ist, in der der Mensch zur Liebe überhaupt erst fähig wird. Man muss nicht Sigmund Freud bemühen, um diesen Gedanken weiterzuspinnen. Und in der Sexualität einen Sehnsuchtsort zu erkennen, der auf dieses vorgeburtliche Einssein zurückgeht, in eine sprachlos archaische Verbundenheit, in ein Wir, das noch kein Ich kennt. Die erste Einheit vor der Trennung, vor der Ich-Werdung. Warum kann diese Verschmelzung, kann dieses Verliebtsein nicht anhalten, nicht dauerhaft sein?
Warum kann es nicht anhalten, dass wir nicht schlafen können, nicht essen können, uns nicht konzentrieren können? Ich glaube, dann könnten wir einfach kein normales Leben führen, keinen Alltag bewältigen.
Das ist ein sehr nüchternes, aber treffendes Argument. Es spielt auch in der Philosophie des Begehrens eine Rolle. Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan hat daraus so etwas wie die Unmöglichkeit des Begehrens abgeleitet. Das, wonach wir uns sehnen, das, was wir begehren, das absolute Verschmelzen mit einem anderen Menschen. Wir können es immer nur für den kostbaren Augenblick erreichen, vor allem in der Liebe. Jenseits des intimen Höhepunkts müssen wir dieses Wir immer wieder verlassen. Würden wir in dieser Verschmelzung verharren, müssten wir unser Ich aufgeben, würden aufhören zu existieren. Die absolute Befriedigung des Begehrens bedeutet letztlich unsere eigene Auslöschung. Le petit mort nennen Franzosen umgangssprachlich den sexuellen Höhepunkt, den kleinen Tod. Ganz so theatralisch geht es in Beziehungen meist nicht zu im Alltag. Das würden wir auch kaum aushalten. Und doch scheint diese erste Verliebtheit, dieser evolutionäre Hormonschub, wiederbelebbar zu sein. Viele Paare kennen das, dass sich oft nach Jahren ganz plötzlich und unverhofft eine Art neue Verliebtheit einstellt.
Ja, es fühlt sich anders und gleich an. Also neu verliebt heißt, ich merke erst so richtig diese Liebe, dass ich diesen Menschen, so wie er ist, wirklich liebe. Dieser, wie sagt man, der zweite Frühling oder zweiter, siebter Himmel. Aber es ist nicht dieser wahnhafte Zustand des Anfangs, der ja auch durch alle möglichen verschiedenen hormonellen Unterschiede aufrechterhalten werden. Also der richtige Anfangszustand des Verliebtseins, wo ich an nichts anderes denken kann als diesen Menschen, ist wirklich wie ein Wahn. Es ist ein psychischer Ausnahmezustand. Das habe ich später nicht.
Liebe ist wahrlich ein Ausnahmezustand, auch biologisch gesehen. Und sie birgt auch psychologisch einige Wucht, die nicht immer einfach zu bewältigen ist. Sich zu verlieben, darin steckt auch eine ordentliche Erschütterungskraft, die aus der Bahn werfen kann. Warum ist die Liebe so bittersüß konzipiert psychologisch, Claudia Wille-Helbig?
In diesem Film Tatsächlich Liebe versteht ja schon dieser kleine Bub, ich glaube, der ist 6, dass er sich jetzt verliebt hat in die Freundin, dass es schrecklich ist, während der Vater sich erfreut, jö, du hast dich verliebt. Nein, es ist eben beides, wie sie sagen, es ist schön und schrecklich zugleich, weil es fürchterliche Angst macht, den anderen auch wieder zu verlieren. Warum ist es so angelegt? Also man nimmt an, dass es einfach dem Überleben der menschlichen Rasse dient, weil zwei völlig fremde Menschen, ob jetzt Mann oder Frau oder in between, obwohl in between ist noch schwierig jetzt mit der Fortpflanzung, aber Mann und Frau, völlig fremde Menschen treffen sich und sollen sich ja eigentlich fortpflanzen. Und da muss ich ja irgendwas erfinden, damit die auch wirklich wollen. Warum sollten die?
Das Liebesalphabet von Philia und Eros, Ludus und Xenia.
Teil 6, Mania. Unter Mania wird seit der Antike eine extreme leidenschaftliche Form der Liebe verstanden. Sie kann eine Person völlig überwältigen. Diese Art von Liebe wurde mitunter als unvernünftig und gefährlich angesehen, da sie Menschen in den Wahnsinn treiben konnte. Dichter und Philosophen wie Platon oder Ovid schrieben über diese intensive und oft zerstörerische Liebe, die sowohl ekstatische Höhen als auch tiefe Abgründe beinhalten konnte. Mania wird auch als doppelte Klinge beschrieben, die sowohl berauschend als auch zerstörerisch sein kann, was sie gleichzeitig faszinierend und furchterregend macht. Nicht gerade ein romantisches Liebeskonzept. Sich derart manisch zu verlieben, kann man kaum jemanden wünschen. Es zeigt sich einmal mehr, das menschliche Begehren sprengt mitunter die Ketten der Vernunft und des Verstandes in beide Richtungen. Einmal tut sich hier unfassbares Glück auf, das andere Mal wartet das Leid und die Zerstörung. Und doch, die rein evolutionsbiologische Sicht auf die Liebe ist für uns als moderne soziale Wesen entweder ängstigend oder überholt. Der deutsche TikToker und Autor Ole Liebl, der sich mit modernen Beziehungsformen wie Polyamorie und Freundschaft Plus beschäftigt, sieht das in unserem Videotelefonat etwas anders. Er möchte Liebe und auch Sexualität nicht reduziert wissen auf bloße Arterhaltungsbiochemie.
Ich halte Evolutionsbiologie oft für sehr vulgär, in dem Sinne, als dass sie das ganze Sexualleben des Menschen nur herunterbricht auf die Fortpflanzung, also wirklich das Verbinden von Spermie und Eizelle so gefühlt. Aber dass Sexualität ein sozialer Faktor ist, der Menschen so sehr aneinander bindet, dass sie eben auch die unfassbaren 18 Jahre, die es ungefähr braucht, bis ein Kind großgezogen ist, auch zusammenbleiben, das wird doch häufig unterschätzt. Also wenn es wirklich beim Sex nur um den Arterhalt geht, nur um, wie kommen Spermien und Eizelle zusammen, dann ist die menschliche Sexualität ein grottenschlechtes Beispiel. Total energieaufwendig, viel zu viel Aufwände. Ja, dann machen wir es wirklich so wie viele andere Tierarten. Dann gibt es einmal im Monat kurze Paarungsschreie, alle kopulieren wild übereinander und dann geht man wieder auseinander. Sexualität ist aus evolutionären Gründen ein sozialer Akt.
Und auch in diesem Argument lässt sich eine Portion Evolutionsbiologie entdecken. Der aufrechte Gang, der ein kleines Becken bedeutet, was wiederum unreife Nachkommen zur Folge hat, die nicht überlebensfähig wären ohne Bindungen und soziale Interaktion. Die Geburt des Sozialen aus dem Biologischen, könnte man sagen. Johannes Huber hat es in Folge 6 erläutert. Doch von der Hand weisen lässt sich Ole Liebels Argumentation von der Überwindung der evolutionären Funktionalität nicht.
Aber dass Sexualität ein Akt ist, der auch wirklich soziale Bande stiftet, auch innerhalb einer Gemeinschaft, dass das Sexuelle sich auch ein bisschen diffundiert, dass auch sowas wie, auch Oralverkehr, warum haben Menschen Bedürfnis nach Oralverkehr? Das gibt evolutionär, also aus einer Fortpflanzungsperspektive, eigentlich keinen Sinn. Und trotzdem genießen das Menschen, und zwar sehr regelmäßig auf der ganzen Welt, völlig unabhängig von Kultur und Religion und weiß Gott was. Was nochmal ein weiterer Beweis dafür ist, dass das Sexuelle in der Geschichte des Menschen zunehmend etwas Soziales geworden ist und das auch den Erfolg der menschlichen Gattung ausmacht.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Teil 6. Schopenhauers Liebesillusion. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer hatte ein recht unromantisches Bild von der Liebe. In seinem zentralen Werk »Die Welt als Wille und Vorstellung« beschreibt er 1819 die Liebe als eine Art Täuschung. Er glaubte, dass sie vor allem dazu dient, die Menschheit zur Fortpflanzung anzutreiben, also ein Trick der Natur sei. Seiner Vorstellung nach verursacht Liebe oft Schmerz und Leiden, weil sie auf unerfüllten Sehnsüchten und dem Streben nach etwas beruht, das letztlich unerreichbar ist. Für Schopenhauer war romantische Liebe eine Illusion, die den Willen des Individuums untergräbt und sie in eine Welt voller Illusionen und Enttäuschungen führt. Schopenhauer sah Liebe nicht als Weg zum Glück, sondern eher als Mechanismus, der Menschen dazu bringt, ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, die eigenen Wünsche sogar zu opfern. Wer hier also wen austrickst, das werden wir nicht endgültig klären können. Ob die Evolution uns in die Irre führt und wir diese Verwirrung dann Liebe nennen? Oder ob es der Mensch mit seinen sozialen Kulturformen ist, der die Mechanismen der Evolution überlistet oder sogar überwunden hat? Wer auch immer hier wen täuscht, einfacher macht es das menschliche Begehren und die Liebe definitiv nicht. Der gesellschaftliche Blick auf die menschliche Sexualität und Fortpflanzung hat sich immer wieder verändert im Laufe der Geschichte. Die Konzepte sind durchaus gegensätzlich und stehen für die oben diskutierten Prinzipien von Evolution und Zivilisation. Auf der einen Seite gibt es da bis heute konservative Kräfte, die Sexualität als reines Mittel zur Fortpflanzung betrachten, moralisch einwandfrei vollzogen, einzig im heiligen Bund der Ehe. Der andere Pol sieht Sexualität als einen Ort der Lust, an dem Erwachsene einander körperliche Freuden bereiten.
Wir haben ja in der Entwicklung, das, was Partnerschaften zu bedeuten haben, gerade in Bezug auf Sexualität, eine starke Veränderung durchgemacht. Also wenn jetzt im 19. Jahrhundert klassischerweise gesagt wurde, na gut, also Die sexuelle Erfüllung wird man jetzt in der Ehe nicht unbedingt finden, aber es ist zumindest der einzige Ort, wo Sexualität sündenfrei stattfinden darf. Dann ist es ja eine Sache. Dann kommt das 20. Jahrhundert, sehr romantisiert, sehr darauf bedacht, dass die Ehe auch alle sexuellen Bedürfnisse erfüllen muss und diese ganzen Eheratgeber und Sexratgeber und was nicht alles. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir sagen, na gut, also die Sexualität darf sich auch wieder aus einer Partnerschaft herauslösen, ohne dass es unbedingt ein Kennzeichen dafür ist, dass es in der Partnerschaft nicht läuft. Ja, und zwar nicht nur, weil Menschen asexuell sind, sondern einfach, weil Partnerschaften auch mehr sein können als das und auch funktionieren können ohne Sexualität.
Sexualität herauslösen aus der Fortpflanzung, aus der Institution Ehe und zu guter Letzt auch aus Paarbeziehungen. Bei all diesen Mechanismen sind wir wieder bei den vielen Plastilinformen, von denen Johannes Huber gesprochen hat. Der Hormonorkan der körperlichen Anziehungskraft kann in der Hand oder besser in der Vorstellungskraft des Menschen viele Gestalten annehmen. Das Aufbrechen von strengen Moralkonzepten hat die Haltung zur Sexualität in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert. Auch wenn wir nach einer großen Liberalisierung von Sexualität wieder konservative Kräfte wahrnehmen können. Inwieweit aber die fortschreitende Digitalisierung unsere Sexualität künftig verändern wird? Diese Umwälzungen werden einschneidender sein als das bloße Pendeln zwischen freizügigen und konservativen Liebeskonzepten. Werden wir uns künftig in Avatare und in Roboter verlieben? Werden wir auch Sexualität weiter technisieren, künftig Orgasmen auf Knopfdruck haben können? Diese Fragen würde ich gerne in einer eigenen Folge nachgehen. Für heute würde ich gern besser verstehen, wie die Menschheit von diesem evolutionären Mechanismus der bloßen Arterhaltung zum Konzept der romantischen Liebe gekommen ist.
Das, was wir heute als romantische Beziehung, als Partnerschaft bezeichnen, hat ja in den letzten 100-200 Jahren einen massiven Wandel durchlebt. Das Ideal der Beziehung war eben die Ehe. Die Ehe war aber im 19. Jahrhundert, das war jetzt nicht die große Liebesheirat. Das waren Arbeitsgemeinschaften, eher in einem bäuerlichen Kontext. Das waren bei den Bürgerlichen eher Erbmassenplanungen und bei den Adligen halt schlicht und ergreifend Dynastien, die erhalten werden mussten. Also da ging es jetzt nicht nur darum, dass da zwei Liebende zusammen ihre wunderbaren Erfahrungen in irgendwelchen duftenden Heuballen machen. Dass man gesagt hat, also eine Partnerschaft muss maßgeblich und mehr oder weniger alleinig auf der romantischen Intimität beruhen, die die beiden zueinander verspüren. Das war so ein Ding, das haben irgendwelche durchgeknallten Künstlerinnen und Intellektuelle halt im 19. Jahrhundert so probiert und das irgendwie vorangetrieben. Aber dass das wirklich ein Ideal werden konnte, was heute Beziehungen ausmacht, das ist eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts.
Die These, dass die romantische Liebe eine Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ist, ist nicht neu. Der Begriff der Liebesheirat fällt mir dazu ein. Als Gegensatz zu Zweckehen und taktischen Bündnissen zwischen Familien. Ich möchte mehr über die soziologischen Hintergründe dieser Entwicklung wissen und frage nach beim Soziologen Kenan Güngör. Wir sitzen in seinem Büro im Museumsquartier in Wien, blicken über die historische Dachlandschaft und tauchen ein in die Geschichte der romantischen Liebe.
Das eine war das Aufkommen eines Bürgertums in einer Feudalgesellschaft. Und das Bürgertum war vergleichsweise individualisierter und eben war ja sozusagen auch eine Ablehnung und eine Feiern der Individualisierung eigentlich gegenüber von Staatlichkeit und vor allem auch Feudalismus. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch dort die Familien kleiner wurden. Man war wohlhabender, also das war das Bürgertum, man war belesener. Und da sind eigentlich sozusagen die Leerstellen von Bindung sind über Liebe sehr stark ausgefüllt waren. So Individualisierung und Bürgertum spielen dort eine ganz klasse, große Rolle. Und vor allem auch dann auch wirklich von jungen Frauen, die gebildet sind, jungen Männern, die vergleichsweise Bildung haben. Aber so in den Zwängen von noch, in einer Zeit, wo noch die kollektiven Vorstellungen von Autorität und so weiter alles eine Rolle gespielt hat. Und das war ja auch das Leid in diesen Beziehungen. Also da sind die Familien, die dagegen arbeiten und man liebt sich. Und das ist so eine Figur, die dann auch sozusagen ein bestimmtes soziales Verhältnis hat. Und das ist sozusagen in Romanen hat sich das, in der Musik hat sich das sehr stark niedergeschlagen und ist dann so immer mehr und mehr eine Figur geworden. Nicht, dass Menschen früher nicht geliebt haben. Das haben sie schon. Aber zu sagen, auch diese Vorstellung, das ist das Einzige, was mich doch bewegt, sonst nichts anderes mehr, hat auch dazu, dass man nicht unbedingt mit den allerhärtesten Lebensbeziehungen zu kämpfen hat.
Die Liebe als ein Luxusproblem, das ist eine bittere Erkenntnis. Kenan Güngörs Analyse kann man auf zwei Arten lesen. Befreit von den niederen Nöten der Existenzsicherung, schuf sich der zu Wohlstand gekommene Mensch ein Ventil für seinen Überlebenstrieb und begann, das eigene und fremde Gefühlsleben zu ergründen. Ein banal schon dekadenter Zeitvertreib an der Schwelle zur Moderne. Man kann diese Entwicklung aber auch anders lesen. Befreit von der Angst ums nackte Überleben, konnte sich der Mensch seiner wahren Wesenheit widmen, der vollkommenen Hinwendung zu anderen Menschen.
Es ist ja bei uns auch ungefähr, nicht von ungefähr so, dass wir hier Liebesbeziehungen leben können. Es hat auch was mit zu tun, mit Entlastung. Das hat auch was mit der Pubertätsvorstellung zu tun, wie wir sie haben. In Gesellschaften, wo sie eigentlich sehr schnell, wenn sie mit 13, 14 schon eigentlich, wenn wir hier gesagt haben, du kommst in die Pubertät, haben eigentlich weltweit die Menschen immer schon gearbeitet und es war hart. Das heißt, man hatte den Raum nicht, um Pubertät auszuleben. Deswegen ist das Konzept der Pubertät, so wie wir es jetzt leben, relativ neu. Und wir tun so, als sei das immer schon so gewesen. Das heißt, dass junge Menschen aufwachsen, relativ handlungsentlastet und verantwortungsentlastet. Das ist neu. Das gab es historisch eben um Räume nicht dafür. Das heißt, es muss Räume geben, um das zu erleben, sich zu probieren, zu entfalten in jeder Hinsicht. Und das ist was anderes, wenn sie dann sehr schnell eigentlich mit 12, 13 schon arbeiten, und zwar wirklich arbeiten und wenn sie dann 10, 12 Stunden gearbeitet haben und dann mit wenigen Verhältnissen und andere Verpflichtungen haben, dann ist einfach die Frage, wo ist denn der Raum dafür? Nicht, dass die Leute damals nicht verliebt wurden. Nur hat es immer einen ernsteren Hintergrund gehabt, nämlich ums Überleben, und dann sehen die Prioritäten anders aus.
Statt in den harten Kampf ums eigene Überleben einzusteigen, widmen sich junge Menschen heute also mit all dieser hormonell freigesetzten Überlebensenergie der ersten Liebe? So habe ich Pubertät bisher noch nicht gesehen. Vor allem nicht als ein derart junges Konzept. Hat Liebe deshalb einen so existenziellen Stellenwert bekommen in der modernen Gesellschaft? Weil romantische Liebe die Leerstelle eines Überlebenskampfes füllt, der im Komfort der Moderne nicht mehr nötig ist? Ich bin nicht sicher, ob das ausschließlich nach Fortschritt klingt. Was ich aus Kenan Güngörs Ausführungen mitnehme: Liebe ist ein Produkt der Individualisierung. Das ist eine Beobachtung, die Sinn macht. Je individualisierter Gesellschaften sind, desto mehr spielt Liebe in Beziehungen und in Ehen eine Rolle. Wir sind heute als Gesellschaft so individualisiert wie noch nie. Alles ist personalisiert, auf uns abgestimmt. Was macht das künftig mit der Liebe? Soziologisch gesprochen.
Also das Thema von Liebe und dauerhafter Bindung, diese Gleichsetzung wird immer ungleicher. Mit Liebe verbinden wir sehr oft auch einen sehr, sehr starken temporalen Bezug. Und wir merken auch an den Scheidungsraten, aber auch in den Beziehungen. Das heißt, auch die Zahl, wie viele Beziehungen man hat, bis man in einer ganz, ganz festen Beziehung ist, die ändert sich. Die hat ja massiv zugenommen. Und wir leben in einer zunehmenden, sehr hedonistischen Erlebnisgesellschaft, wo es sehr viel ums Erleben geht. Das heißt, auch unmittelbar vieles erleben, ausprobieren. Und es werden immer vermutlich mehr und mehr Richtung sozusagen Lebensabschnittspartnerschaften zum Teil gehen. Diesen Trend sieht man, und man auch irgendwann sagt, ja, mit dem Partner, mit dem ich Kinder habe, ist jemand anders als mit dem ich meine erotischen und sinnlichen Beziehungen habe. Das sind Trends, die ich zugleich auch beobachte, und ich glaube, dieser Trend wird zunehmen. Diese Erlebnisorientierung, dieser Hedonismus, den wir da drin haben, die Wünsche von Selbstentfaltung, das sind dann auch sehr auch egozentrische Wünsche, die man hat, und die wappnen uns aber von der Vorstellung nicht sozusagen für die Niederungen des Lebens, dass wir dann Kinder haben, dass es dann schwierig wird und so weiter. Und deswegen sind wir auch sehr schnell überfordert, weil wir uns nicht sozusagen kognitiv und darauf vorbereitet haben, sondern eigentlich eher sozusagen von Wunsch und Begehren dann geleitet haben. Und deswegen gibt es auch so eine sehr schnell eine Überforderung, wenn man dann irgendwie sagt, ja, man hat ein oder zwei Kinder und es ist dann nicht mehr machbar.
Die sexuelle Befreiung frisst ihre Kinder, die zu Hedonisten geworden keine Familien mehr aufrechterhalten können. Überspitzt trifft das einige Entwicklungen der Gegenwart. Aber was bedeutet das all das für die Liebe, für die Art, wie wir Sexualität leben werden, in exklusiven Partnerschaften oder in offenen Beziehungen? Das möchte ich von Autor und TikToker Ole Liebel wissen, der sich intensiv mit den Beziehungsformen von morgen beschäftigt hat.
Ich würde behaupten, dass wir in den nächsten 20 Jahren sehen, dass offene Beziehungen viel stärkere Verbreitung finden. Also dass sexuelle Exklusivität nicht unbedingt problematisiert wird, aber zumindest nur noch eine Option unter vielen ist. Ich bin auch der Überzeugung, dass diese Phase des komplett unverbindlichen Sexes, diese krasse Hookup-Kultur, die auch vor allem in den Anfangsphasen des Online-Datings sehr stark auch gepflegt wurde, wieder zurückgehen wird, weil hoffentlich eingesehen wird, dass Sexualität auch, nicht nur, aber auch etwas ist, was uns sehr tiefgreifend in unseren Gefühlen, in unseren Verletzlichkeiten etwas angeht, das uns miteinander verbindet, wirklich als Menschen, die in jedem Sinne voreinander nackt werden. Und dass es etwas Wertvolles und Wichtiges ist, dass man nicht unbedingt mit jedem Menschen sofort teilen muss oder dass man ja wie ein Programm abziehen muss. Also ich hoffe auf eine Intimisierung der Sexualität. Das heißt nicht explizit eine Rückkehr in dieses alte Ideal, dass Sexualität nur in der Partnerschaft wirklich vollkommen verwirklicht werden kann. Das glaube ich nicht. Sexualität kann immer noch in One-Night-Stands gelebt werden und in Freundschaften und in offenen Beziehungen. Aber es wird etwas sein, das Teil von Beziehungen wird, von vielfältigen Beziehungen, das sie vertieft und erweitert und verstärkt.
Das war eine durchaus abenteuerliche Denkreise heute. Von den Hormonstürmen der Evolution und den archaischen Abgründen des Sich-Verliebens über den in die Irre führenden Zivilisationsluxus der romantischen Liebe bis hin zur emotionalen Intensivierung der Sexualität von morgen. Was aus all diesen gedanklichen Verzweigungen bleibt? Unsere Konzepte von Liebe, von Sexualität und von Partnerschaft sind in Umbruch. In der nächsten Folge wollen wir uns anschauen, was diese Umwälzungen für die gängigste aller Beziehungsformen bedeutet, für die Ehe. Ist ein "Bis dass der Tod euch scheidet" noch zeitgemäß? Ist die Institution Ehe veraltet oder braucht sie nur ein zeitgemäßes Update? Ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam auf Denkreise begeben.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.